Jesus hat seinen Jüngern eine schockierende Ansage gemacht. Er hat gesagt, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, das heißt der Theologen und der heiligen Männer damals, weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen, in Gottes Königreich, dann werdet ihr nicht gerettet sein. Und im Kapitel 5 hat Jesus 6 Lehren, Irrtümer der Schriftgelehrten und Pharisäer korrigiert, wie sie die Schrift falsch ausgelegt haben, also korrigiert das, was sie gesagt haben, und hat natürlich auch immer, was wir glauben, hat mit dem zu tun, wie wir leben auch. Aber er hat gesagt, ihr habt gehört, was gesagt ist, ich aber sage euch, und er hat es korrigiert. Jetzt wird er sie in 3 Bereichen korrigieren, was sie vorgelebt haben. Es geht natürlich immer noch im Kontext darum, dass unsere Gerechtigkeit größer ist als die der Pharisäer. Nicht nur äußerliches Gerechtsein vor den Menschen, sondern wirklich in unserem Herzen. Und Jesus wird in unserem Abschnitt heute 3-mal sagen, seid nicht wie die Heuchler. Und das war ganz schön provokant, wenn wir uns das im Hinterkopf behalten, dass er über die religiöse Elite gesprochen hat, hier eigentlich über die Theologen, über die Pharisäer. Seid nicht wie die Heuchler. Und er sagt, wenn ihr aber das und das tut, dann soll das anders aussehen, als das, wie eure religiösen Leiter das vorleben. Und im Wesentlichen geht es um 3 geistliche Disziplinen, über die Jesus als Beispiel hier spricht. Über das Geben an Bedürftige, das Beten und das Fasten. Das waren so wichtige Elemente der jüdischen Frömmigkeit. Und Jesus wendet sich überhaupt nicht gegen diese Praktiken. Im Gegenteil, er geht davon aus, dass seine Nachfolger das auch tun werden. Aber der Unterschied ist die Motivation. Warum sie es tun, für wen sie es tun. Und das hat er natürlich auch bestimmt, wie sie es tun. Ich denke, das Ganze lässt sich ganz gut mit einer Frage zusammenfassen. Das habe ich so als Thema für die Predigt, als Überschrift heute mir genommen. Die Frage, wer ist dein Publikum? Du kannst dich mal fragen, wer ist dein Publikum? Vor wen lebst du dein Leben, dein religiöses Leben, im Kontext vor allem vor Gott oder vor den Menschen? Es ist gut, sich mal die Frage zu stellen, warum tust du das, was du tust? An geistigen Disziplinen, Gebet, Fasten, diese Dinge, die Jesus ansprechen wird, deinen Dienst in der Gemeinde, deinen Job, all diese guten Dinge, geben, helfen, beten, fasten, predigen, Lobpreis leiten, Kinder unterrichten, putzen, den Sound machen. Warum tust du das? Für ihn, um Gottes Willen, weil du ihn liebst, als Anbetung Gottes, als Gottesdienst? Oder geht es dir darum, die Aufmerksamkeit und die Anerkennung von Menschen zu bekommen? Für wen tust du es? Ist diese Frage, wer ist dein Publikum? Gott oder die Menschen? Und es ist unvermeidbar, dass die Menschen uns sehen, auch wenn wir Gutes tun. Jesus hat gesagt, wir sind Licht und wir sind Salz. Die Menschen sollen unsere guten Werke sehen und den Vater im Himmel verherrlichen. Aber der Punkt ist, wir wollen es nicht tun, um gesehen zu werden von Menschen. Und Jesus gibt uns zuerst dieses allgemeine geistliche Prinzip und dann gibt er uns 3 Beispiele. Vers 1 haben wir das Prinzip. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Also habt Acht auf eure Gerechtigkeit, eure guten Werke, diese geistigen Disziplinen, euren Dienst, die Gaben, die ihr einsetzt, all diese guten Dinge, dass er sie nicht ausübt, um von Menschen gesehen zu werden. Jesus hat gesagt im Vers 19, wird er das sagen im Kapitel 6, sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Wie gesagt, wenn wir nur für die Menschen leben, dann hast du keinen Lohn bei deinem Vater, der in den Himmel ist. Wie sammeln wir Schätze im Himmel oder für die Ewigkeit? In Seligpreisungen haben wir zum Beispiel gehört, wenn wir verfolgt werden, um unserer Treue zu Jesu willen, wird der Vater uns belohnen. In Lukas 6 sagt Jesus, liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas wieder zu erhoffen, und euer Lohn wird groß sein. Matthäus 10, da hat Jesus oder wird Jesus drüber sprechen, jedes Glas, das wir jemandem geben im Namen Jesu, dafür werden wir belohnt werden, unsere guten Werke. 1. Korinther 3, unser Dienst für Jesus. Diese Dinge werden uns nicht retten, wir können uns nicht selbst erlösen durch diese Dinge, aber der Vater wird uns belohnen für alles, was wir für ihn tun. Und Jesus sagt uns hier, aber es kommt nicht nur darauf an, was wir tun, sondern es kommt auch darauf an, warum wir es tun und für wen es tun, unsere Motivation, unser Herz. Gott sieht unser Herz und er belohnt uns nach dem, was in unserem Herzen ist. Also zum Beispiel, ich kann hier predigen jetzt für den Herrn und um euch zu dienen, um euch zu nähern, einfach die Wahrheit von Gottes Wort, Anwendung, die er mir aufs Herz legt, einfach das Predigen, was Gott sagt, ob es euch gefällt oder nicht, für ihn. Ich will ihn ehren, gefallen, will mal von ihm hören, gut gemacht, du guter und treuer Knecht. Aber ich kann auch hier predigen, meinen Predigtdienst, oder du kannst jeden anderen Dienst nehmen und auch als Bühne benutzen, um dich selbst darzustellen. Ich kann predigen, um Aufmerksamkeit, um Lob von euch zu bekommen, Anerkennung zu bekommen, vielleicht auch finanzielle Anerkennung. Ich kann so predigen, dass alle mich mögen, dass alle mir nachher auf die Schulter klopfen und sagen, hey, gut gemacht. Vielleicht kann ich in meiner Predigt auch herauskehren, wie toll ich bin und wie geistlich ich bin, was ich schon alles geschafft habe und wie fromm ich bin und dass dann alle sagen, oh, der heilige Günther. Oh. Oder ich kann vielleicht sogar krampfhaft versuchen, irgendwie besonders originell zu sein oder besonders tief zu sein oder lustig zu sein. Das ist immer eine Versuchung für Prediger, glaube ich auch. Und ich denke, die meisten von uns haben wahrscheinlich auch schon Predigt gehört. Ich hoffe, dass es nicht von mir war, zumindest nicht so oft. Aber so Predigen gehört, wo es im Prinzip so aussieht. Leute, guckt, wie toll ich bin, wow. Und die meisten, der Punkt ist, die meisten Leute checken das ja und das ist eher abstoßend, oder? Wenn so einer die Show abzieht und ich meine, alle sehen es bis auf ihn, dass es eigentlich um ihn geht und er will toll dastehen und er will lustig sein und originell sein und was immer, besonders heilig wirken. Und Jesus sagt, wenn das deine Motivation ist, dann genieß diesen kurzen Applaus von Menschen, das Schulterklopfen. Lade die Predigt nochmal runter, hör dir den Applaus an, genieß es, weil das ist alles, was du kriegst. Das war's. Weil Gott kennt dein Herz und Gott ist nicht beeindruckt von dem Äußeren. Und das Problem ist nicht das Lob von Menschen oder Schulterklopfen, wenn wir für den Herrn wirken, dann wollen wir auch unser Bestes geben für ihn, dann wollen wir uns gut vorbereiten und unsere Begabungen ausleben und dann ist hoffentlich das, was wir tun, auch mehr oder weniger gut. Aber das Problem ist, wenn du es dafür tust, dass dir Leute auf die Schulter klopfen und dass Leute dich loben und so weiter. Weil wenn du dafür lebst, dann wirst du zu einem Sklaven von Menschen. Und Jesus sagt, du hast deinen Lohn bei Gott verloren in der Ewigkeit. Und oft sind unsere Motive ja nicht so ganz klar, total schwarz-weiß. Oft ist ja manchmal ein bisschen gemischt, ne? Da müssen wir unser Herz erforschen und Gott bitten, dass er uns erforscht, so wie David es getan hat im Psalm 139. Wo er gesagt hat, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüf mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal oder ein abgöttischer Weg bei mir ist und leite mich auf deinem ewigen Weg. Reinige meine Motive, Herr, von allem, was ich tue, in der Gemeinde, im Job, in der Familie. Kolosser 3 sagt uns, alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Also wenn du an deine Dienste denkst, die du tust in der Gemeinde oder daheim in der Familie oder wenn du an deine Arbeit denkst, wer ist dein Publikum? Sei ehrlich zu dir selbst, denk mal drüber nach. Also Jesus gibt uns dieses allgemeine Prinzip, so typisch hebräisches Denken, das ist das allgemeine Zusammenfassung und dann gibt er uns jetzt hier drei praktische Beispiele, drei praktische Bereiche, wo diese damaligen heiligen Männer Israels, die Pharisäer, besonders betroffen waren und das war Almosen geben, Gebet und Fasten. Lass uns das erste ansehen, geben. Vers 2, wenn du nun Almosen gibst, das heißt einem Bedürftigen, einem Armen weitergibst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Jesus sagt, wenn ihr, nicht falls ihr. Jesus geht davon aus, dass seine Nachfolger freigebig sein werden. Denn er ist freigebig, deswegen wollen wir freigebige Menschen sein. Wir haben einen wunderbaren, großzügigen, freigebigen, barmherzigen Gott. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigartigen Sohn gab. Unser Gott ist ein gebender Gott. Und wenn wir sein Herz haben, dann werden wir Geber sein. Das ist eigentlich normales Christentum. Bist du das? Gibst du in irgendeiner Form regelmäßig? Können verschiedene Dinge sein. Spende für die Ungeborenen und Mütter in Not, für Geschwister im Township in Südafrika, den Penner zum Essen einladen, jemanden in dein Zuhause aufnehmen. Denk nicht nur monetär, auch Zeit. Vielleicht mit einem Flüchtling Deutsch lernen. Bist du ein freigebiger Mensch? Ein gebender Mensch? Macht es dir Freude zu teilen? Und ich würde sagen, wenn nicht, dann brauchst du Freisetzung. Dann brauchst du Heilung in deinem Herzen. Dann tickst du noch nicht normal. Als Christ. Dann leg ihm das hin, bitte ihm, dass er dich verändert, dass er dich frei macht in deinem Herzen, freigebig macht. Seht ihr, Jesus geht davon aus, dass seine Nachfolger geben werden. Er sagt, wenn du nun Almosen gibst. Aber jetzt kommt er wieder an den springenden Punkt heute. Es geht nicht nur darum, dass du gibst, sondern auch, warum du gibst. Das ist deine Motivation. Irgendwie äußerer Druck, weil alle dann, jetzt hat er gepredigt, jetzt muss ich. Oder damit ich es von der Steuer abschreiben kann. Oder zu manipulieren. Na, manchmal haben so die Leute, hey, ich gebe eine Spende, aber nur, wenn er das und das damit macht. Oder um irgendwie so, okay. Geld ist Macht, ne? Oder gibt es, um Anerkennung zu bekommen? Oder aus Liebe, aus Dankbarkeit, aus Barmherzigkeit, ganz natürlich. Wer ist sein Publikum? Und wisst ihr, was ein super Test ist? Super Test ist, wie es dir geht, wenn du keine Anerkennung dafür bekommst, was du tust. Wenn dir kein Mensch Danke sagt, dich keiner lobt für das, was du gibst oder was du tust, wie geht's dir dann? Ist es okay für dich? Weil du hast es eh nicht für die getan, sondern für ihn? Oder wurmt dich das entsetzlich? Das könnte ein Zeichen sein. Wenn du nun Almosen gibst, so sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Also skandalös hier, dass Jesus die Schriftgelehrten und die Pharisäer Heuchler nennt. Wir könnten sagen, er pinkelt ihnen hier ganz gehörig ans Bein. Aber er tut es nicht, um denen eine reinzuwürgen, sondern um sie wachzurütteln, um sie zu überführen, um aufzudecken, um zu heilen, so wie ein Chirurg, der mal schneiden muss, aufschneidet, abschneidet, um zu heilen. Und so ist Gottes Wort in unserem Leben. Es ist ein zweischneidiges Schwert, das durchtrennt zwischen dem, was geistlich ist und dem, was seelisch ist, was menschlich ist. Es ist ein Skalpell. Gottes Wort überführt uns. Das ist gut. Es tut weh manchmal, aber um zu heilen. Also ich glaube, wenn Jesus hier zu ihnen Heuchler sagt, ist es nicht, um ihnen einfach nur was reinzuwürgen oder fies zu sein zu ihnen, sondern um ihretwillen, um sie wachzurütteln. Was ist ein Heuchler? Ein Heuchler ist ein Maskenträger. Da kommt das Wort ursprünglich her. Schauspieler im griechischen Theater wurden als Heuchler bezeichnet. Die haben Masken getragen. Damals. Also ein Heuchler ist jemand, der vorgibt, jemand anderer zu sein, als er wirklich ist. Und im Theater ist das völlig okay. Alle wissen's. Schauspieler spielen jemanden anderen. Aber in der Gemeinde, vor Geschwistern, vor dem Herrn, ist es nicht so okay. Und Jesus spricht hier die religiösen Heuchler an, die sich geistlich ergeben, als sie wirklich sind. Die gerecht tun, obwohl sie in ihrem Herzen ungerecht waren. Und unsere Gemeinden sind voll von Heuchlern, oder? Du bist einer. Ich bin einer. Vielleicht kennt ihr das. Wir fahren zusammen in die Gemeinde als Familie. Heute Morgen war es gerade stressig. Wir wollten packen, weil wir auf Urlaub fahren. Ich wollte gleich losfahren nach dem Gottesdienst. Ich werde nochmal nach Hause fahren. Wir haben es nicht geschafft. Also ist Stress und dann gibt Streit auf der Fahrt. Ich habe mal gehört von einem Ehepaar, die einen Einsatz geleitet haben. Da hat die Frau die Scheidung eingereicht, während sie auf Missionseinsatz waren zusammen. Ja, solche Dinge. Und auf jeden Fall halt das echte Leben. Es ist mal schmutzig, man reibt sich, man streitet sich. Und dann kommt man in die Gemeinde rein und kaum geht die Tür auf, man kommt rein. Heilige Lächeln. Halleluja, preis dem Herrn. Wie geht's dir? Ja, gut. Preis dem Herrn. Und wir haben alle keine Probleme, oder? Und also kaum noch Sünden. Und wie geht's dir? Hey, gut. Alles in Ordnung. Wir sind Heuchler. Und es ist ein Riesenproblem. Auch für uns ist es ein Problem, weil wir so nicht heil werden, Leute. Und wir sind von Natur aus Heuchler. Ich meine, die Menschen in der Welt, die durchschauen das, die schauen uns als Gemeinden manchmal an und sagen, ja, mit euch will ich nichts zu tun haben, ihr seid solche Heuchler, können wir sagen, hey, deswegen würdest du wunderbar zu uns passen, herzlich willkommen. Ich meine, alle Menschen sind Heuchler, oder? Die Jungs auf der Arbeit, hey, ich habe alles unter Kontrolle. Frauen auf der Arbeit auch. Hausfrauen daheim machen sich das Leben gegenseitig schwer, oder? Oh, wir waren da eingeladen mit der Familie und Margareta oder die Trude, die Petra, die haben alles perfekt. Oh. Bevor Gäste kommen, wird alles ganz perfekt und picobello, tipptopp, viel Stress. Ne? Am liebsten will man gar keine Gäste mehr haben und dann, ich weiß nicht, ob es euch auch schon mal so gegangen ist. Und dann kommt man zu Besuch und denkt, ah, da ist alles picobello. Und deswegen, wenn die zu uns kommen, dann muss auch alles picobello sein, ja, obwohl es in Wahrheit nicht wirklich so ist. Und dann kommen die zu uns und dann denken die sich dasselbe. Boah, hey, bei der Jennifer, bei den Webers, das ist ja alles perfekt. Oh Mann, ich bin nicht so, oder? So. Wir spielen einander was vor, machen einander das Leben schwer. Das ist so deutsch. In anderen Kulturen kannst du einfach vorbeikommen, bist du willkommen. Hey, ja, bei uns sieht es aus, aber so sind wir. So ist das Leben. Aber wir freuen uns, dass du da bist. Lass uns Gemeinschaft haben. Wir spielen einander was vor, oder? Wir sind alle Heuchler, mehr oder weniger. Wir tragen alle immer wieder Masken. Hoffentlich immer weniger. Das ist das, was wir lernen müssen. Und in der Familie Gottes wollen wir das lernen, dass wir voreinander echt sind. Und es macht uns verwundbar, die Maske abzunehmen und zu sagen, hey, so sieht's wirklich aus in meinem Leben. Aber das ist der einzige Weg, um wirklich heil zu werden und um wirklich frei zu werden von diesen Dingen, die uns auch binden. Und wisst ihr was, wenn wir das alle gleichzeitig tun, dann macht es einfacher. Dann kommen wir auch drauf, ich bin nicht der Einzige, der das Problem hat. Es gibt noch ein paar andere. Wir sind alle krank, wir brauchen alle Heilung. Und deswegen sind wir hier zusammen. Nicht als Schauspieler, sondern weil wir heil werden wollen. Und da beginnen wir, echte Gemeinschaft zu erfahren. Weil es echt ist. Weil wir einander wirklich kennenlernen. Und ich bin froh, dass wir als Männer da gemeinsam langsam in diese Richtung unterwegs sind. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde hier, dass das ein Ort werden kann, wo jeder einfach so kommen kann, wie er ist. Und auch ehrlich sagen kann, hey, so geht's mir gerade. Oder ich habe ein Problem, bitte für mich. Bruder, ich brauche Hilfe. So ist doch viel besser. Ist doch viel schöner. Und es wird auch viel heiler und viel attraktiver sein für Menschen, die dazukommen. Und es wird viel freier sein, weil es ist wirklich stressig, Masken zu tragen, oder? Und es ist wunderbar, wenn du eine geistliche Familie gefunden hast oder einfach du selbst sein kannst. Mit all deinen Ecken und Kanten, deinen Fehlern, deinen Unzulänglichkeiten. Und wo wir dann zusammen wachsen und zusammen heiler werden und freier werden und heilig werden. Und dann werden wir heil. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen. Die Pharisäer, die waren so fromm, haben so getan, als wären sie Gott so hingegeben, als wären sie so geistlich. In Wirklichkeit haben sie nur sich selbst geliebt. Und ihre Geistlichkeit war so ein Schauspiel, um Applaus von den Menschen zu bekommen. Und wenn jetzt ein Pharisäer Almosen geben wollte, dann haben sie so die Tröte blasen lassen, sich an die Straßenecke gestellt und dann sind die Bedürftigen gekommen, wussten, okay, da gibt es jetzt was und dann haben sie ausgeteilt, wo alle gesehen haben. Die Leute haben gedacht, oh, dieser Pharisäer, der ist so freigebig, der ist so großzügig, wow. Dürfen wir dich Hochwürden nennen? Wow, das ist ein heiliger Mensch. Posaunen wir auch manchmal, wenn wir geben, wenn wir tun, wie können wir das tun? Ja, manchmal werden Gedenksteine gesetzt in Kirchen mit den Spendern, mit den Namen von den Spendern. Oder der Name steht im Fenster drin, habt ihr schon mal gesehen, wer das Fenster gespendet hat. Oder manchmal werden ganze Gebäude nach irgendeinem Namen benannt. Das Rainer Medelnick Gemeindezentrum oder so. Oder der Name auf dem Stuhl eingraviert. Oder wir alle kennen das, oder? Wenn in der Zeitung das Foto veröffentlicht wird mit diesem überdimensionalen Scheck. Wir haben gegeben. Öffentlichkeitsarbeit. In charismatischen Kreisen sieht man das manchmal, dass der Prediger sagt, der Herr hat mir gezeigt, es sind 10 Leute hier, die $1,000 geben werden. Wer gibt $1,000? Oh, da, ja. Und dann laufst du nach vorne mit seinem $1,000 und alle, ja. Super. Hey, genieß den Applaus. Das ist der einzige, den du bekommen wirst. Und wir können in der Art und Weise über das reden, was Gott in unserem Leben tut, in unserer Mitte tut, die nicht betont, dass es Gottes Werk ist, dass Gott uns versorgt, sondern irgendwie so ein bisschen eine Betonung reinlegen, dass so rüberkommt, wie toll wir sind, was wir nicht alles tun oder was wir nicht alles getan haben oder gegeben haben. Und Jesus sagt, genießt es, Jungs, das ist euer ganzer Lohn. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Den himmlischen Lohn vom Vater gegen Applaus von Menschen getauscht. Und das ist ein schlechtes Geschäft, oder? Die Frage ist, was willst du als Belohnung? Ich meine, jeder kriegt irgendeine Belohnung. Was willst du als Belohnung und von wem? Feuchten Händedruck von Menschen oder guter und treuer Knecht von deinem König zu hören? Kannst du ja aussuchen. Wir versuchen ein Stück weit auch die Versuchung wegzunehmen, indem wir gar nicht veröffentlichen, wer wie viel gibt. Ich weiß es auch gar nicht. Wir machen kein großes Tamtam, wer wie viel gegeben hat. Es gibt keine Wettbewerbe. In manchen Gemeinden gibt es das, Spendenwettbewerbe und Bausteine und so weiter und so fort. Und wer hat am meisten gegeben? Wir schreiben auch keine Dankesbriefe an alle Spender. Ich weiß gar nicht, wer wie viel gibt. Wir haben eine Box hinten, da kannst du anonym was reinwerfen oder überweisen. Wir machen das auch nicht, wenn wir für irgendjemand anderen sammeln. Hey, das ist Teil von deiner Anbetung Gottes und er wird dich belohnen. Wir wollen dich auch nicht bestehlen, die Belohnung wegschnappen. Jesus sagt uns, wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut. Das ist Bildsprache hier natürlich, Stilmittel der Übertreibung. Natürlich weiß die linke Hand, was die rechte tut. Damit dein Almosen im Verborgenen sei. Darum geht es. Kein großes Tamtam, sondern im Verborgenen. Du weißt es und Gott weiß es. Es ist genug. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. So soll unser Geben sein. Zweites Beispiel, Gebet. Vers 5, und wenn ihr betet, wieder nicht, falls ihr betet, nee, Jesus geht davon aus, dass seine Nachfolger beten. Wie sieht dein Gebetsleben aus? Betest du? Und nicht nur tust du, sondern warum betest du? Das ist die Frage hier. Es soll keine lästige Pflicht sein oder eine Last, sondern eine freudige Gemeinschaft mit Gott. Darum geht's. Gebet ist auch keine Infoveranstaltung, dass wir Gott informieren. Gott weiß eh schon alles. Es geht auch im Gebet nicht darum, dass wir auf der zwischenmenschlichen Ebene irgendwas bewirken, wie die Pharisäer das probiert haben, um Anerkennung zu bekommen. Oder einander informieren im Gebet. Von mir ist einander ja, oder irgendjemanden zum Geben zu bewegen. Wie der kleine Junge, der laut schreiend betet, lieber Gott, gib mir ein ferngesteuertes Auto, bitte. Und der Papa sagt, hey du, Gott ist nicht schwerhörig. Und er sagt, ja, aber die Oma im Nebenzimmer. Na, manchmal können wir, wenn wir beten, eigentlich zu anderen Menschen beten, habt ihr vielleicht auch schon erlebt, dass Leute beten, oh Herr, gib meinen Geschwistern ein weiches Herz, damit sie mir geben. Manchmal kann das wirklich manipulativ sein. Manchmal nutzen Prediger die Gelegenheit, das Abschlussgebet, um die Punkte ihrer Predigt nochmal zusammenzufassen, habe ich sicher auch schon gemacht, oder einen Punkt nachzuschieben, den man vergessen hat. Ist eigentlich auch nicht wirklich Gebet, na, dann reden wir eigentlich auch mehr zu unseren Geschwistern als zum Herrn. Manche nutzen gemeinsames Gebet als Gelegenheit, um zu tratschen. Oh Herr, wir beten für Schwester so und so, du weißt ja, dass sie da und das und das. Und es gibt viele Arten, wie wir Gebet missbrauchen können, und manchmal tun wir es, um Anerkennung zu bekommen, weil wir so schöne, lange Gebete sprechen können und so wunderbare, blumige Sprache verwenden können. Manche Leute haben sogar ihre eigene Tonlage beim Gebet. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Und die eigenen Phrasen abgedroschen manchmal, die da geschwungen werden. Und das war das Ziel der Pharisäer, wenn sie gebetet haben. Dass die Leute, sie bewundern, wie geistig sie doch sind. Was, wow, die können beten. Denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Die Pharisäer haben dreimal am Tag gebetet, um 9, um 12 und um 15 Uhr. Und da ist ja an und für sich nichts falsch dran. Und es gibt auch einen wichtigen Platz für gemeinsames Gebet, laut beten, dass wir übereinstimmen können im Gebet. Aber die Frage ist wieder, was ist das Motiv, warum tust du es? Um den Herrn zu suchen oder von Menschen gesehen zu werden, wie die Pharisäer. Und die haben das so eingerechnet, dass sie zufällig gerade zu diesen Gebetszeiten an der beschäftigsten Straßenkreuzung waren. Und dann haben sie losgelegt. Vielleicht so wie ein Muslim, der seinen Gebetsteppich dabei hat und dann gerade an der beliebtesten Straße den Teppich ausbreitet und sich hinwirft, oder im Shoppingcenter, wo alle zusehen. So haben die Pharisäer gebetet. Sind an den Straßenecken stehen geblieben und haben lange gebetet, blumenreiche Sprache. Und genauso können wir beten, um andere zu beeindrucken. Wie gesagt, manche haben ihre eigene Gebetssprache oder Gebetsgesang. Und diese ganzen Floskeln, die wir verwenden. Oh, allmächtiger, herrlicher Gott. Wenn du es meinst von Herzen, ist ja gut, ne? Aber diese Floskeln können manchmal auch leer sein. Oder ist dir schon mal passiert, bist du schon mal zu einem Gebetstreffen gegangen, obwohl du eigentlich überhaupt keinen Bock hattest? Aber du hattest so das Gefühl, ich muss mich mal wieder sehen lassen. Von wem? Vom Herrn oder von den Geschwistern? Von wem wolltest du dich sehen lassen? Und wenn das deine Motivation ist, dass die Leute sagen, oh, schön, dass du auch mal wieder da bist, dann Glückwunsch, genieß es, das ist deine Belohnung. Das war's. Jesus sagt im Vers 6, wenn du aber betest, so geh in deine Kammer. Und wenn du deine Tür verschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Also ein Gebet ist ein persönliches Gespräch zwischen dir und deinem Vater. Etwas zwischen dir und ihm, selbst wenn es öffentliches Gebet ist. Und hast du ein verborgenes, persönliches, intimes Gebetsleben. Einfach Gemeinschaft zwischen dir und deinem Vater. Das ist so etwas Wertvolles. So ein Schatz an sich. Gemeinschaft mit deinem Schöpfer. Eine Privataudienz bei deinem König, der dein Papa ist. Papa Sohn-Date oder Papa-Tochter-Date. Meine Kinder lieben das und ich liebe es auch. Und Papa liebt es, wenn wir zu ihm kommen. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Also, wisst ihr, Buddhisten haben sogar Gebetsmühlen, ne, und Katholiken haben den Rosenkranz, wo immer wieder dasselbe wiederholt wird. Und die Idee dahinter ist irgendwie so, je länger du betest, desto wirksamer wird dein Gebet. Ich bin katholisch aufgewachsen. Manchmal, wenn man bei der Beichte war, kriegt man dann eine Hausaufgabe, wo dann gesagt wird, bete jetzt 10 Vater unser und dann ratterst du das runter, Vater unser im Himmel. Und ich kann das runterrattern, ohne irgendwie nur dabei an Gott zu denken, völlig gedankenlos, völlig hirnlos. Das ist nicht Gebet. Jesus sagt, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden, die denken, dass sie um ihre vielen Worte willen erhört werden. Heiden beten so, die haben keine Götter, die sie hören, sondern nur irgendwelche Statuen oder so. Erinnert euch, 1. Könige, Kapitel 18, am Berg Karmel, wo Elia gegen die 450 Propheten des Baal angetreten ist. Und die haben den halben Tag lang geschrien, Baal, antworte uns, Baal, antworte uns, Baal, antworte uns. Und dann nach einem halben Tag hat der Elia zu ihnen gesagt, oh, schreit lauter, vielleicht ist er ja verreist oder aufs Klo gegangen oder vielleicht schläft er gerade. Und dann hat Elia ein kurzes Gebet gesprochen, 2 Verse lang. Und Gott hat Feuer vom Himmel fallen lassen. Unser Gott ist ein lebendiger Gott. Er hört, er sieht. Wir müssen ihn nicht nerven, wie unsere Kinder das manchmal bei uns tun. Papa, 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 Papi, 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 Papi. Darf ich einen Lolli essen? Darf ich einen Lolli essen? Darf ich einen Lolli haben? Darf ich einen Lolli haben? Und irgendwann wird zum Gesang, darf ich einen Lolli haben? Um dich irgendwie so zu nerven, bis du endlich nachgibst. Das müssen wir nicht bei Gott tun. Gott hört, Gott sieht. Apostelgeschichte 9. Da spricht der Herr zu Hananias und sagt, steh auf, geh in die Straße, welche die gerade genannt wird, und frage im Haus des Judas nach einem mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet. Gott hat ihn gesehen, den Saulus, dass er gebetet hat. Also du musst nicht viele Worte machen im Gebet, nach dem Motto, je länger, desto höher ist die Erfolgsquote. Und es gibt auch diejenigen, die behaupten, man müsse Gott genau beschreiben im Gebet, was man haben will, weil sonst funktioniert es nicht, sonst kann er dir das nicht geben, was du willst. Ich habe mal vor langer Zeit schon ein Buch von Kenneth Hagin gelesen, lese ich nicht mehr, kann ich auch niemandem empfehlen. Das ist so ein Name-it und Claim-it Wohlstandslehrer. Der beschreibt, er hat Gott um ein Fahrrad gebeten und er hat kein Fahrrad bekommen. Und irgendwann hat Gott zu ihm gesagt, ja, du hast mir nicht gesagt, was für ein Fahrrad du haben willst. Die Farbe und ob es ein Rennrad sein soll oder ein Mountainbike und so. Hey, was ist das für ein kleiner Gott? Was ist das für ein Gottesbild? Mein Gott ist der allmächtige Gott, der allwissende Gott. Er kennt mein Herz, er weiß genau, ich muss Gott nicht informieren. Römer 8 sagt, und stöhnen im Geist kann ein Gebet sein. Wie ich, oh, ja. Er weiß, er versteht. Denn euer Vater, Vers 8, weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Wir dürfen einfach zu ihm kommen. Er weiß, was du brauchst, er weiß, wie wir es meinen, selbst wenn wir uns nicht besonders gut ausdrücken können, besonders eloquent. Er mag es einfach, wenn seine Kinder zu ihm kommen. Genießt die Gemeinschaft mit uns. Also Gebet ist nichts Kompliziertes. Du musst auch nicht irgendwelche Gebetsstrategien lernen, wie du Gott am besten bewegst. Das ist eigentlich so esoterisches Denken, ne? Wo die Leute denken, sie sind die, die die kosmische Energie oder was immer sie da haben, bewegen können und einsetzen können zu ihren Zwecken. Wir müssen nicht irgendwelche Mantras lernen oder so ein Zeug. Nee, erhebe einfach dein Herz zu ihm. Red mit ihm, wie der Schnabel gewachsen ist. Und er hört, er versteht. Und er hört, wenn es gut für uns ist. Und er sagt, nee, lieber nicht, wenn es nicht gut für uns ist. Jesus sagt, halt es einfach. In den Versen 9 bis 15 gibt er uns das Vaterunser als Gebetsmodell. Und ihr kennt alle das Vaterunser. Und das ist ein kurzes Gebet. Das sind 6 kurze Verse. Das ist befreiend. Wir müssen uns keinen Gebetsstress machen. Und das Vaterunser übrigens wollen wir uns nächstes Mal genauer anschauen. Da wollen wir uns ein bisschen mehr Zeit dazu nehmen. Genieße einfach die Gemeinschaft mit Gott. Erheb dein Herz zu ihm, deine Not zu ihm. Und er wird es hören. Dritte Beispiel, Fasten. Also Fasten, ich versage mir Nahrung oder irgendwas anderes, um Gott zu suchen oder zu dienen. Verliebte tun das. Gehen so auf das Gegenüber ein oder so auf in dem Gegenüber, dass sie vergessen zu essen oder es ist zumindest nicht wichtig gerade. Also Zeit der intensiven, konzentrierten Gemeinschaft, darum geht es beim Fasten eigentlich. Auch Verleugnen unseres Fleisches, Prioritäten klären in unserem Leben, kann hilfreich sein in Versuchungen. Ich sage meinem Leib mal, wer der Boss ist hier, wer die Kontrolle hat, das kann eine befreiende Erfahrung sein. Auch den Kopf frei kriegen, um zu hören. Aber wenn ich faste, dann sage ich Nein zu mir und sage Ja zu Gott. Und das sollte eine freudige Erfahrung sein, denn er ist der Allerbeste. Und Jesus sagt hier, wenn ihr fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Ich faste. Jesus sagt wieder, wenn ihr fastet. Er geht davon aus, dass seine Nachfolger fasten werden. Schon mal gefastet ist in unserer Kultur nicht so üblich. Verzicht ist ein Fremdwort. Ist Fasten Teil von deinen geistigen Disziplinen? Wenn nicht, dann probier es einfach mal aus. Nimm da mal eine Auszeit mit Gott. Muss ja nicht gleich 40 Tage sein, wie Jesus. Vielleicht einen halben Tag oder einen Tag oder zwei Tage. Ich zum Beispiel faste jede Nacht. Regelmäßig. Nee, ich versuche mir so ein, zweimal im Jahr eine Auszeit zu nehmen, wo ich drei Tage mal alleine weggehe und faste und einfach versuche ruhig zu werden und Zeit mit Gott zu verbringen. Und ich freue mich drauf, auf diese Zeit. Das ist immer was Wunderschönes. Aber wenn du fastest, dann mach es zu einer Sache zwischen dir und Gott. Zwischen einer persönlichen, intimen Sache wieder. Prostituiere nicht diese besondere Zeit, um irgendwie anzugeben oder um Anerkennung oder Mitleid von Menschen zu bekommen. Ich faste. Wenn ihr fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Die Pharisäer haben zweimal in der Woche gefastet, ich glaube montags und donnerstags. Sie haben ein trauriges Gesicht gemacht dabei. Vielleicht Asche aufs Haupt gestreut, damit alle sehen können, was für eine Last sie tragen und was für ein Opfer sie für Gott bringen, wie stark ihre Hingabe ist. Hey, was für ein starker Glaubensheld und ach, so geistlich. Und Jesus sagt wieder, wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn das deine Motivation ist, ein Tsching, dann war's das. Hast deinen Lohn gerade bekommen. Und ich würde sagen, ist es nicht wert. Manchmal jammern wir über das, was wir für Gott tun oder unseren Dienst oder wie schwer das alles ist, wie aufopfernd es ist. Und Mann, ich gehe in die Mission und ach, was ich nicht alles aufgebe und auf was ich alles verzichten muss. Und, um Eindruck zu schinden, Mitleid, Aufmerksamkeit, was immer, was wir aufopfernde, hingebende Jünger wir sind. Ich glaube nicht, dass es Gott ehrt, wenn Gott zu dienen so eine Last für dich ist, dann erforsch mal dein Herz. Vielleicht versuchst du irgendeinen Dienst zu machen, zu dem du nicht berufen bist. Vielleicht ist es nicht deine Berufung und deswegen ist es so eine Last für dich. Oder du dienst aus falscher Motivation. Dann such dir was anderes oder hör auf zu jammern. Das ehrt Gott nicht. Und wenn das unsere Motivation ist, dann ist das Mitleid, was wir von Menschen kriegen oder das bisschen Schulterklopfen ist dann unser einziger Lohn. Ist es nicht wert, oder? Hey, es ist eine heilige Freude, unserem Gott zu dienen. Jesus sagt, wenn du aber fastest, Vers 17, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht. Lass nicht die Haare hängen und ungewaschen, Trauer. Salbe dein Haupt, wasche dein Gesicht, ist ein Feiertag. Damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen sieht. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Es sind nur drei Beispiele, die Jesus uns gibt. Ich denke, wir könnten das auf ganz vieles in unserem Leben anwenden, auf alles, was wir tun letztendlich. Ich möchte euch heute diese ganz einfache Frage mitgeben zum Nachdenken. Wer ist dein Publikum? Vor wem lebst du dein Leben? Vater, ich möchte unser Herz hinlegen und ja, beten, Vater, erforsche du unser Herz und zeig uns, wo wir Dinge aus falscher Motivation tun. Hilf uns, von diesem Heuchlersein wegzukommen und wirklich echte, authentische Beziehungen zu leben, miteinander und natürlich vor allem mit dir. Begleite uns dabei. Und stärke uns, Vater. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Und dazu segne euch unser wunderbarer Gott mit seiner Gegenwart. Dass wir bewusst leben, bewusst in seiner Gegenwart leben. Er ist da. Wir müssen es uns nur bewusst machen. Und ich glaube, wenn wir so leben, dann werden wir ganz anders leben. Ganz anderen Einstellungen, ganz anderen Prioritäten. Er ist da, er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Das ist wunderbar. Und wir dürfen in seiner Gegenwart und mit ihm leben, bei allem, was wir tun. Amen.